Der OWM Podcast mit Susanne Kunz und ihren Gästen aus der Welt des Marketings.
Ja, herzlich willkommen zum OWM Podcast, den ich auch heute wieder mit meinem wunderbaren Co-Moderator Norman Wagner mit der tollen Baritonstimme moderieren darf. Hallo Norman.
Hallo liebe Susanne.
Hi. Wir freuen uns heute extremst auf unseren Gast. Wir haben heute den Jens Lönnecker vom Rheingold Salon zu Gast. Erstmal herzliches Willkommen, Jens. Hallo.
Hallo zusammen.
Lieber Jens, du bist in unserem Bereich natürlich sehr bekannt. Nur falls der ein oder andere Zuhörer dich noch nicht kennen sollte, hier mal der Versuch einer Kurzbeschreibung. Du bist Gründer vom Rheingold Salon. Du bist im Bereich tiefenpsychologischen Analyse ein echter Allrounder. Kannst Kunden betreuen von Produkt über Marketing bis zu den tiefsten Themen. Bist auch sehr aktiv im Bereich Markt. Also wenn ich da nur an die Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens, die GEM sozusagen hinweisen darf. Also ein ganz toller Mensch, ein ganz cooler tiefenpsychologischer Forscher aus meiner Sicht. Ich finde, du bringst Themen immer extrem gut rüber. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im OWM-Podcast bist.
Liebe Susanne, lieber Norman, vielen, vielen Dank, vor allem für die Einführung. Jetzt könnten wir eigentlich direkt aufhören, weil besser kann es eigentlich nicht mehr werden.
Aber da versucht man noch was rauszukitzeln. Ja, wir müssen ja ein paar Proofpoints, wie man im Marketing so schön sagt, dafür schaffen für das Intro. Aber da bin ich sicher, dass das gelingen wird.
Vielleicht vorab so mal ein paar Fragen, Jens, zu deiner Person und zu deinem Bereich, in dem du ja so erfolgreich dich entwickelt hast und auch so lange tätig bist. Was hat dich dazu eigentlich inspiriert oder was war so grundsteinlegend für deine Karriere, für deine Entwicklung in dem Bereich?
Also ich war in meiner Jugend jemand, der sehr links eingestellt war und gerne mit roten Fahnen schwingend durch die Straßen gelaufen ist. Und dann wollte ich nach dem Abitur aber nicht irgendwie direkt studieren, sondern hatte eigentlich ursprünglich geplant, dann mal Volkswirtschaft zu studieren und die linke Sache zu unterstützen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, eine Lehre bei einem privaten Bankhaus zu machen, weil ich, so wie das so damals hieß, dann wissen wollte, wie die Bonzen richtig mit dem Geld umgehen. Und deswegen wollte ich nicht zu einer Sparkasse, sondern da, wo wirklich Vermögen verwaltet wird. Und das ist mir dann auch gelungen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass eigenartigerweise diese Menschen, da gab es eben Kluge drunter und weniger Kluge und welche, die verrückte Anlageform betrieben haben. Das war alles nicht so wie bei Marx im Kapital beschrieben, von der Logik des Kapitals, sondern das schien mir viel auch mit Psychologik zu tun zu haben. Und ähnlich war es auch im Umgang der Kollegen miteinander. Das war alles nicht so solidarisch, wie man sich das so in der Linken so vorgestellt hat. Und dann dachte ich, dann studiere ich lieber Psychologie.
Wunderbar. Und von der Psychologie, ich glaube, das war dann schon in NRW. Hast du studiert? Wo hast du studiert?
Ich habe in Köln studiert und hatte das große Glück, weil ich wusste, ehrlich gesagt, ich wusste nur, dass ich Psychologie studieren will. Und ich hatte keine Ahnung, was ich damit am Ende machen kann. Denn das Einzige, was damals so möglich war, war irgendwie Psychotherapeut zu werden oder Verkehrspsychologe oder so etwas. Und das war es ja nicht so richtig. Und dort war aber ein wirklich spannender, sehr charismatischer Professor, Wilhelm Seiber, der eine Theorie der Alltagspsychologie entwickelt hatte. Da war der sehr weit vorne. Und der sprach auch mit so einem schönen rheinischen Singsang und sagte dann, ja, die Leute wollen immer, dass sie sich um die Jecken kümmern, also um die Verrückten. Aber das müssen sie nicht tun. Also der hat uns aktiv aufgefordert, eben auch außerhalb dieses begrenzten Rahmens der Psychologie auch zu suchen und hatte uns aber auch vorgewarnt, dass wir da nicht unbedingt willkommen sind, sondern weil da gibt es schon andere. Und so war das dann auch. Wir haben dann angefangen, ein Marktforschung auf teampsychologischer Basis zu entwickeln. Das war damals relativ neu oder sehr selten zumindest. Und dann haben natürlich viele erstmal gesagt, wozu brauchen wir euch?
Eine Frage da gleich, ja. Also Werbung an sich hat ja schon immer was mit Psychologie zu tun gehabt. Ne? Man dachte das zumindest, ja. Ich komme selber aus einer Werbefamilie, ja. Ich glaube, meine Eltern werden beide, wenn sie Kampagnen in den 70ern gemacht haben, beide der Meinung gewesen sein, da war viel Psychologie drin. Aber wann ging das los, dass so ein Thema wirklich Einzug in Strategien, in Kampagnenplanung oder ein wissenschaftliches Fundament in die Werbung Einzug gehalten hat? Lass es mich mal so formulieren. Oder war das schon immer so? So ein David Ogilvy hat schon immer so gedacht.
Ja, es gab immer schon Ansätze, die in so eine Richtung gingen, auch gerade in den USA eigentlich sogar stärker als in Deutschland. In Deutschland ist es eigentlich so richtig in den 70ern, vor allem in den 80ern, eher stärker losgegangen. Aber das war dann auch purer Leidensdruck. Bis dahin hatte man irgendwie ja auch so sein Geld gut verdienen können. Da braucht es nicht noch Großpsychologen oder sogar Tiefenpsychologen. Erst dann, als dann sich auch, sagen wir mal, das Angebot an Medien öffnete, als dann nicht nur zwei Fernsehkanäle da waren, sondern mehrere, und als das nicht mehr alles so selbstverständlich lief und dann so seltsame Phänomene auftauchten. Ne? Also beispielsweise war eine unserer ersten Untersuchungen im Versicherungsbereich, und da haben die festgestellt, durch Befragungen, ja, die Leute haben gekündigt, ja, als wir die Tarife erhöht haben, und die haben sich auch beschwert darüber, das sei zu hoch. Dann haben sie aber festgestellt, dass ungefähr ein Viertel dieser Kunden dann zu einer Versicherung gegangen, die noch teurer war. Und das war ja dann irgendwie nicht mehr so richtig logisch. Und dann hat man eben geguckt, ob vielleicht die Psychologie, also die Tiefenpsychologie, Erklärungen liefern konnte.
Also die Basis für den Job ist die Tatsache, dass Menschen nicht logisch sind.
Ja, dass sie in vielerlei Hinsicht psychologisch agieren. Und dass, wenn man sich da näher mit befasst, dass einem das tatsächlich in dieser strategischen Denke und der Ausrichtung weiterhelfen kann.
Gibt's irgendwas, was du in deiner Tätigkeit entdeckt hast, was dich so am meisten überrascht hast über Menschen und Kommunikation?
Ja, es gab auf jeden Fall Dinge, wo man selber dann denkt, ja, das hättest du dir vielleicht auch vorher nochmal auch so denken können in der Umfang. Also wir hatten zum Beispiel vor Jahren mal eine Zigarettenkampagne von der Peter Stuyvesant begleitet, und da hat das Marketing eigentlich aus heutiger Sicht einen sehr modernen Ansatz gefahren. Die haben gedacht, warum setzen wir die ganzen Millionen nicht auch zugleich für eine gute Sache ein? Das ist eine international ausgerichtete Zigarettenmarke, also machen wir eine Kampagne, die auch für Völkerfreundschaft steht. Und dann haben sie die Kampagne Come Together Kampagne genannt und haben dann gesagt, hier guck, wir zeigen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und Herkunft, wie sie sich freundschaftlich begegnen und umarmen oder sogar küssen. Und das haben die wirklich sehr stark plakatiert, aber es hatte nicht so den Erfolg. Also man hat es noch mit einem Preisausschreiben. Man konnte dann 6 Wochen bei einem Nilschiffer sein und 6 Wochen beim Zen-Mönch oder beim Inuit. Und die kamen dann auch zu einem selber, wenn man das gewonnen hatte, auch so ein paar Wochen. So, und dann, das waren sehr wenige Bewerber für dieses Preisausschreiben, und auch die Kampagne zog nicht so richtig. Und dann haben wir angefangen zu untersuchen, und dann haben die Leute so Dinge gesagt wie, ja, zwei Stunden beim Griechen reichen mir eigentlich schon. Ne? Ah. Und dann merkte man, dass mit der Völkerfreundschaft, das war irgendwie so eine sehr schöne Sache. Und die Vorstellung aber jetzt tatsächlich 6 Wochen bei einem Zen-Mönch zu, das war schon unheimlich genug. Und jetzt noch die Vorstellung zu haben, der kommt auch noch 6 Wochen zu einem nach Hause, das war dann zu viel des Guten. Mhm. Also man konnte da sehr, die Lippenbekenntnisse zur Völkerfreundschaft, die waren schnell gemacht. Aber wenn es dann wirklich ernst werden sollte, dann haben viele doch einen Rückzieher gemacht. Und das trifft ja bis heute, das haben wir so auch heute als sogenanntes Mind-Behavior-Gap. Also dass Leute sagen, wir wollen mehr Tierwohl, kaufen aber dann alle das billigste Fleisch.
Das ist ein schönes Stichwort. Also ich glaube, ich liebe ja an der Marketingbranche die Dynamik, und wir sind immer nah an den Trends und so weiter. Und ich denke auch, wir stimmen einander zu, wenn ich jetzt sage, Marketingbranche hat sich extrem entwickelt. Ne? Also jetzt als eins Stichwort natürlich Digitalisierung. Und ich weiß nur, als das Ganze losging, sprachen alle zum Path to Purchase, wo ich immer auch das Gefühl hatte, wir wünschen uns so einen ganz rationalen Konsumenten, der einfach einsteigt in ein System, den wir begeistern können für Produkte, und der dann ganz logisch im Prinzip durch ein Path to Purchase, also, ich weiß nicht, ob es Awareness ist und was auch immer, ne, bis zum Kauf begleiten können. Und als ich dann mein eigenes Behavior so anguckte, denke ich mir, ja, bei mir ist das aber gar nicht so. Ich drehe mich da von Welten zu einer Welt. Ich fange an und ich will eine Bratpfanne kaufen und komme raus und kaufe einen Tennisschläger oder was auch immer. Also das ist in keinster Weise logisch. Wie siehst du jetzt die Digitalisierung jetzt oder die Änderung in der Marketingbranche? Ist das ein wunderbares Paradies für euch jetzt als Analytiker, ne? als tiefenpsychologische Experten, weil ihr einfach mehr Informationen habt? Oder ist es eher schwieriger in dem Bereich?
Nein, das ist beides. Es gibt faszinierende neue Möglichkeiten. Also, dass wir beispielsweise auch viel Gespräche inzwischen online führen können und dass das akzeptiert wird. Das ist nur über die Digitalisierung möglich und dann auch direkt nationalweit oder sogar international. Es ist auch so, dass man viel parallel und auch schnell selber jetzt auch von unserer Seite aus quantitativ auch erforschen kann in Ergänzung zu unseren Befragungen mit den tiefen Interviews. Das sind so Vorteile. Nachteile sind die, dass insgesamt, sagen wir, die Spendings für Research deutlich nach unten gehen können, weil vieles automatisiert wird. Und das ist jetzt für uns selbst eigentlich nur bedingt relevant, weil wir durchaus in dem, was wir anbieten, weiterhin geschätzt werden. Also uns trifft also diese ganze Diskontierung nur indirekt, und zwar in der Form, weil alle so wenig jetzt ausgeben müssen, für Geld wird im Grunde unser relativ wahrgenommener Preis für unsere Leistung höher, wo wir eigentlich gar nicht erhöhen. Ist es so, dass viele das Gefühl haben, es ist relativ gesehen teurer geworden. Also sozusagen Handarbeit, Kopfarbeit, tatsächlich real human ist plötzlich in so einer anderen Wahrnehmungsperspektive.
Hochaktuell gerade auch im Hinblick auf KI und die ganzen Diskussionen, die Möglichkeiten, ne? Und auch.
Ja, du kannst heute für viel schneller natürlich irgendwie so AB-Testings raushauen. Ihr müsst mich unterbrechen, wenn ich da jetzt anfange zu sehr zu quatschen, aber die Sache ist die, du machst die AB-Testings und sagen wir mal, du hast plötzlich, wie jetzt neulich mir passiert, von Zalando auf der FAZ, wenn ich die online aufrufe, plötzlich die Wahl, kannst du ein paar grüne Sneakers kaufen. So, dann stelle ich mir schon die Frage, ja, FAZ, grüne Sneakers, online auch, so, wie passt das? So, das ist wahrscheinlich getestet worden, das ist auch besser grün ist als rot oder weiß oder so jetzt an der Stelle, das wissen die alles. Aber im Grunde ist es ja so, dass in diese ganze Preisfindung, also was dafür bezahlt wird, und wird nur eingepreist, wie viel mich im Grunde diese Clickrates dann kosten und wie die Conversion Rate am Ende ist. Diese Leistung wird im Grunde bezahlt. Aber was nicht eingepreist ist, sind die Kollateralschäden. Also die ganzen FAZ-Leser, die sagen, das ist doch scheiße, hier einen grünen Sneaker auf meinem schönen Edelblatt vorne als erstes zu sehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Und das habe ich tatsächlich verschiedentlich versucht, mal auch mit Unternehmen auch in Research zu bringen. Geht ihr denn hin und guckt auch, dass ihr das auch mit auf dem Schirm habt? Welche Image-Schäden habt ihr eigentlich dadurch, dass ihr zwar konvertiert, aber diverse Leute auch verprellt? Habt ihr das Verprellte auch mit erhoben? Und die meisten haben mir gesagt, nee, das erheben wir nicht. Und wenn ich dann weiter nachfrage, sagen ja, das ist interessant, aber irgendwie würde so eine Fragestellung eigentlich die ganzen Abläufe nur stören, also lassen wir es.
Ich glaube, du hast halt auch die Situation, dass wir in eine Welt reinrennen im Marketing, wo du sagst, ja, wird ja alles messbar und dann kannst du mit Algorithmen alles optimieren. Ich habe aber halt auch festgestellt, dass die Datenbasis ist halt immer das, was entscheidend ist, und hast du dann Bias drin etc. Also wenn man sagt, boah, ich kann mit Face Recognition gucken, wie aufmerksam guckt jemand auf den Spot, ja, und du siehst, okay, die Augen kleben da und so weiter. Wenn du da jetzt genauer hinkommst und nachfragst, haben die nur auf dem Weiterklicken Skip-Button geklebt, ja, um dann möglichst schnell zu erkennen, wann geht es weiter, ja, weil der Algorithmus sagt, boah, war super aufmerksam. Aber hat vom Spot halt nichts mitgekriegt. Und das Gleiche, wir sehen das im Markenbereich, ich habe das mal genannt, Pixel im Kopf. Du brauchst ja, um Algorithmen zu optimieren, brauchst du ja eine Zielgröße. Ja, das ist bei Konvertieren einfach. Ja, dann siehst du, okay, hat gekauft. Okay. Aber hat seine Einstellung zur Marke verändert, ist nicht so gut zu pixeln. und deutlich schwieriger in Algorithmen reinzubringen. Und ich glaube, das ist aber viel schwieriger zu verkaufen oder die Bedeutung zu sehen, wenn du mit Leuten redest, wo das Gefühl vorherrscht, alles ist messbar. Also wie gehst du mit nicht messbaren Sachen um? Was ist aus deiner Sicht messbar und nicht messbar?
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt. Also wenn man die ganze Entwicklung selber mal wie auf so einer Metaebene anfängt zu psychologisieren, Norman, dann würde ich dir völlig zustimmen, dass eine Tendenz dazu ist, in diesen algorithmischen Messbarkeiten möglichst viel unterzubringen, weil das ist ja dann auch cool, einfacher und du kannst viele Sachen skalieren und auch wird günstiger. Und es besteht darüber eine Tendenz, all das, was eigentlich in diese Vorstellung alles lässt sich nach solchen Mustern und Algorithmen hin entwickeln, dass all das, was da nicht so recht reinpasst, das wird lieber fallen gelassen, außen vor gelassen oder ist zu kompliziert und sperrig und lassen wir lieber. Und das führt dann am Ende dazu, dass trotzdem Fehler passieren, gerade weil in diesen Doppelheiten und in diesen Seltsamkeiten, die man dann auch tiefenpsychologisch findet, ja viel echtes psychologisch begründetes Verhalten ist, das ausgeklammert wird. Und dann kommen die Leute tatsächlich gerne am Ende zu uns und sagen, was habe ich denn jetzt hier? Aber dann ist es oft so, dass schon so viel schiefgegangen ist, dass wir häufig Fragestellungen haben, die, dann werden so kleine Wunder erwartet eigentlich. Also ein Beispiel. Wo hat man das? Also wenn man ein Beispiel nimmt, was kaum vorstellbar ist, das hat man vor Jahren mal erforscht, hat meine Frau gemacht, die Ines Inder, da ging es um Vogelfutter. Und dann hat man festgestellt, dass ein Vogelfutter, ganz nach dem, was Susanne sagt, nach rationalen Gesichtspunkten, eigentlich immer das bessere Futter wurde plötzlich immer weniger gekauft. Also es war qualitativ besser, es war auch attraktiver dargestellt, es wurde beworben und es war auch nicht teurer, teilweise über Angebote sogar günstiger. Und dann hat man sich die Frage gestellt, wie konnte das kommen? Wie konnte das, obwohl wir immer besser sind, verlieren wir trotzdem Marktanteile? Real case. So, und dann haben wir das untersucht und haben wir festgestellt, du musst ja gucken, warum kaufen Leute Vögel? Und die kaufen heute überwiegend Vögel, weil sie die Erwartung haben, die Vögel können irgendwie sprechen und die sprechen mit dir. Und die meisten müssen die Erfahrung machen, dass das aber nicht so gut funktioniert. Die sprechen nicht so einfach. Und dann merken sie nach einer Zeit, dass sie den Vögeln eine Sprache beibringen, dass sie froh sind, wenn der Vogel sich irgendwie selber artikuliert und dann anfängt irgendwie zu pfeifen. Also dann ertappen sie sich dabei, dass sie selber anfangen, wie so ein Vogel zu pfeifen. Dann hat eigentlich der Vogel angefangen, die zu dressieren, also das rumzudrehen. Und so nach einer Zeit ist das eine frustrierende Angelegenheit, dieser Vogel. Und viele schildern dann auch so kleine Unfälle, ist das Fenster mal aus Versehen offen gelassen worden oder das Highlight war, dass er mit mal so ein kleiner aus Versehen mit eintapeziert wurde. Und also lauter so Kram, wo man denkt, das kann doch nicht sein, so viele Unfälle. Oder sie wurden irgendwo in der Ecke gelassen. Und der Hintergrund war, wenn man tiefenpsychologisch da rangeht, ist, die hatten keinen Bock mehr auf den Vogel, weil der ja nicht sprach. Und was sie auf keinen Fall wollten, war dem jetzt auch noch das Futter zu geben, das dessen Leben möglichst lange verlängert. Wow. Verstehst du? Und vor dem Hintergrund war es genau falsch rum, immer zu sagen, das ist das beste Vogelfutter von allem und das verlängert und die ganzen Krankheiten werden ausgeschlossen. Wir haben lieber das schlecht zurückgenommen, in der Hoffnung, diesen Vogel schneller loszuwerden. So, das musst du aber erstmal natürlich vernünftig befragen. Das kannst du nicht, indem du die üblichen Algorithmen haben, beste Produktqualität, Awareness und so weiter.
Jetzt habe ich ernsthaft Schwierigkeiten, mir für dieses Produkt, für dieses News Case einen Slogan auszudenken. Ja. Wird dein Vogel schneller los?
Ich finde das Beispiel, also du hast vorhin auch von dem, ich glaube, Mind Behavior Gap, ist das richtig? Hast du es richtig?
Ja.
Von dem Mind Behavior Gap gesprochen. Jetzt haben wir ja viele Themen. Ich sag mal, ob es Nachhaltigkeit ist, ne, die ja ganz, ganz wichtig sind für unsere Gesellschaft. Ne? Wie ist denn so dein Eindruck? Gehen wir da in die richtige Richtung? Oder was ist so, weil irgendwie, ich glaube, wenn man so ganz einfach Menschen befragt, sagen, ja, ist eine gute Sache, sollten wir machen. Aber letztendlich, wenn es dann um Kaufentscheidungen geht, sieht man vielleicht doch nicht so viel, die dann ganz bewusst ich sag mal, ob das jetzt im Nachhaltigkeitsthema ist oder so, dann entsprechend einkaufen.
Also ich glaube, dass wir insgesamt sehr, sehr rumpelig mit diesem ganzen Thema umgehen, auch die Profis. Und ich komme jetzt gerade von einem Kongress, da waren sehr viele Leute aus dem politischen Umfeld da, die denken zum Beispiel sehr stark in Regulierung. Mhm. Also typisch ist jetzt hier, Kinder sollen solcher Werbung nicht mehr ausgesetzt werden, dann geht's um, dass man irgendwie Nutrition Codes dann aufbaut und dann gibt's dann auch einen pfiffigen Professor, der das ein schönes Bild bringt und sagt, auch der, also auch für die Intellektuellen, der Odysseus hat sich auch, um der Verführungskraft der Sirenen zu widerstehen, hat er sich an den Mast des Schiffes angebunden. Ne? Und von daher scheint das auch eine direkte Plausibilität zu haben. Und wenn ich dann sage, ja, aber das ist ja nicht so einfach, weil beispielsweise diejenigen, die Sie gerade erwähnt haben, die an Adipositas, also einer zu viel Essen, Dickfettleibigkeit leiden, wissen sehr wohl, dass die Chips ihnen nicht gut tun. Ne? Und da kann man natürlich auch noch so viel Codes da drauf knallen, dann wird jetzt erstmal alleine nichts helfen. Und lass uns doch mal da genauer mit auseinandersetzen. Und wenn man dann jetzt genauer sich damit auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass viele Menschen eine hohe Virtuosität entwickelt haben, mit diesen verschiedenen Bildern und Narrativen rund um Nachhaltigkeit zu spielen. Also wir finden Menschen, die zum Beispiel sagen, ja, ich mache 3-mal Wanderurlaub und dann darf ich 1-mal Kreuzfahrt. Ne? Oder die sagen, ja, ich habe hier so einen super schönen Bio-Fairtrade-Café und wenn ich dann 2 Stunden Tiefeninterview mit denen mache, dann kommt raus, ja, ich habe auch noch so eine alte Nespresso-Maschine, aber da verwende ich keine Nespresso-Kapseln wegen dem Aluminium. Und dann eine halbe Stunde später stellt sich aber raus, die verwendet Jakobs-Kapseln, die sind aber auch aus Aluminium. Und warum? Ja, weil es günstiger ist. Hm. Ne? Und dann stellt sich heraus, dass sie so ein ganz virtuoses Szenario entwickelt hat, welche Form von Kaffee sie wann trinkt. Wenn sie gute Gäste hat und mit ihrem Liebsten ein schönes Sonntagsfrühstück hat, dann kommt der 20 € Fairtrade Privatrösterei Kaffee auf den Tisch, ne, und in die Kanne. Und wenn sie selber so zwischendurch den Kaffee fürs haben, dann kommen die Jakobskaffee. So, weil irgendwie muss das ja hinkommen. Und das machen ganz viele so. Und sie bedienen sich sozusagen dieser Bilder wie so Kulissen im Theater. Jetzt ist mal Akt 3, jetzt ist auf billig und jetzt kommt Fleisch von Tierhaltungsstufe. Ich gehe doch nicht zur Nachbarschaft mit meinem Bio-Ketchup, dann lachen mich doch aus. Da kommt eher der vom Aldi. Ne? Und so wird das im Grunde so, und da müssen wir ran und da müssen wir gucken, was für die Leute mit, das kann man nicht alles mit Regulierung machen. Und das Bild mit dem Odysseus stimmt nicht, weil habe ich da auch diskutiert, weil das Entscheidende war ja, dass der Odysseus sich selber angebunden hat. Der hat das ja freiwillig gemacht. Und wenn ich das sozusagen von oben herauf bestimme, habe ich nur Widerstände an der Wahlurne und dann sagen die Leute, die wollen mir hier, dass die Politiker das die Wurst wegnehmen und den Diesel. Und dann wählen die AfD im Zweifel. Mhm. Mhm.
Was sollten wir denn tun, deiner Meinung nach? Hast du Tipps?
Ja, ich denke, man muss die Menschen mitnehmen. Man muss erstmal verstehen, warum sie so handeln. Und muss dann auch attraktive Formen entwickeln. Also ich muss im Grunde, wenn ich sage, wir wollen alle nicht so viel Fleisch essen, dann darf ich nicht immer mit der Verbotskeule kommen. Das ist im Zweifel die schwierige Variante, sondern ich muss was jetzt ja auch, ich muss attraktive Bilder, das ist eine klassische Aufgabe des Marketings, die dann, was kann ich denn machen, wenn ich jetzt nicht mehr so viel Fleisch, was könnte dann sehr, sehr, sehr schön sein? Und in den USA findest du das zum Beispiel in bestimmten studentischen Szenarien viel stärker als hier, ist das zum Teil auch so, wo die Studenten nicht sagen, ja, ich habe nicht so viel Kohle, und deswegen esse ich kein Fleisch. Das ist vielleicht ein tatsächliches Motiv. Aber sie sagen, guck mal, so wie ich mich ernähre, ist es viel geiler, viel gesünder. Es schmeckt auch super cool. Und ich bin auch weit vorne. Also die haben das Gefühl, ich bin gehöre zur zeitlichen und zeitgeistigen Avantgarde in der Gesellschaft. Und darüber wird es plötzlich interessant.
Kann man sagen, das Marketing muss den Zeitgeist im Prinzip visualisieren und wir müssen es einfach machen, sich dahin zu entwickeln? Kann man das so sagen?
Ja, ich muss solche Veränderungen ein Stück weit lustvoll gestalten, wenn ich das nicht mache, sondern im Grunde eher wie ein klassischer Calvinist dann auf die Verbote setze, dann habe ich Effekte wie jetzt gerade in Bremen mit der Brötchentasse und den Grünen, wo gesagt wird, jetzt wird mir hier im Freiraum genommen, da habe ich keinen Bock drauf.
Okay. Ja, du musst es attraktiver machen, ja? Also du musst selber attraktiver sein, wenn du das tust. Das, was du ja gerade beschrieben hast, ist, wenn ich kein Fleisch esse, bin ich attraktiver für mein Umfeld, ja? Und momentan bist du eher, hast dich dem Verbot gebeugt, ja, so ungefähr. Und das ist ja auch weniger attraktiv. Ich kenne das mit den Kindern. Früher in meiner Jugend, ich glaube, das ist heute noch genauso, wenn du das Verbot hattest, Süßigkeiten zu essen und die dann zu Besuch sind, wenn wo es irgendwo Süßigkeiten gibt, die hauen sich das rein, wenn es keinen Morgen gibt.
Ja. So ist das.
Und damit ist es halt attraktiv. Verbote machen Dinge immer attraktiv. Meinst du, das könnte mit den Werbeverboten, wenn du anfängst, Werbeverbote zu machen, ist ja was anderes. Hier ist es, klar, ist dann Werbung attraktiv, aber wenn du ein Produkt nicht dauernd vorgeführt kriegst, ist es für die Leute dann, vergessen die es irgendwann und dann essen sie keine Chips mehr?
Also es gibt ja sehr unterschiedliche Untersuchungen und man kann natürlich sagen, wenn man das Werbeverbot für Tabakwaren nimmt, hat das langfristig schon Effekte gehabt, dass die Anzahl der Raucher insgesamt zurückzugehen schien. Das bestätigt diejenigen. Am Anfang gab es viele Untersuchungen, die sagen, es hat nur Marktanteile verschoben und nicht die Zahl der Raucher wirklich gesenkt. Aber dann schien es doch so zu sein. Nur im Moment haben wir ja auch nicht zuletzt durch die neuen Produkte, die Liquids, haben wir auch natürlich wieder einen Zuwachs an Rauchen, auch gerade in jüngeren Zielgruppen. Und wenn man das also long-term nimmt, bin ich sehr skeptisch, was Werbeverbote wirklich bewirken können. Wir haben hier, nach meinem Empfinden, aber das passt jetzt zur OWM, einen massiven Nachteil für Marken. Denn das, was jetzt ja passiert, ist ja, dass die politische Administration sagt, wir machen ja gar kein Werbeverbot. Ne? Wir wollen nur, dass Kinder bestimmte werblichen Aussagen nicht zugemutet werden, weil wir sie schützen müssen. Und es steht ja in den Unternehmen frei, ihre Produkte so zu gestalten, dass sie eben weniger Zucker und Salz enthalten. Und dann können die ja weiter beworben werden. Das ist ja nicht so einfach aus dem Weg zu räumen, diese Argumentation. Was aber dann passiert ist, dass der Effekt, den wir jetzt schon haben, die Marken, dass die Marken benachteiligt werden. Warum? Weil die Marken haben über Jahre hinweg immer die Möglichkeit gehabt, im Vorabendfernsehen zu zeigen, jetzt ganz simpel, wie trinkst du Bier, wie wird Wäsche gewaschen, wie kann man sich vielleicht gut ernähren, welche Auto sehen eigentlich wie aus, wie sollten die. Das heißt, ich bin die ganze Zeit, hat man mir beigebracht im Alter zwischen 12 und 18 Jahren, wo ich diese Vorabendserien geguckt habe, wie sieht die Welt aus und was muss ich machen? Die Marken waren immer eingeführt worden. Jetzt ist das Fernsehen, das lineare Fernsehen sowieso ein Stück weit in den Hintergrund geraten. Das wird schwieriger. Aber in dem Moment, wo die Marken so in dieser Form nicht mehr werben können, wird Folgendes passieren. Die Menschen werden in den Handel gehen und werden gucken, was ist vor Ort im Handel. Und da gibt's ja zwar vielleicht auch Werberestriktionen, aber da habe ich ein ganz schönes Auswahl an Sortiment. Und das passiert jetzt schon. Also wir haben ganz viele Leute, die Jünger, die sind umso stärker, die sagen, ich weiß heute noch nicht, was ich so kaufen oder was ich essen will, gehe ich mal hier zum Händler um die Ecke und dann gucken, was da ist. So, und die Marken haben keine oder weniger Möglichkeiten, da vorher schon auch sich ins Spiel zu bringen und für sich zu hören. Also es geht eher zulasten der Marken, das ist meine Prognose.
Würdest du sagen, das ist so, ich meine, wenn ich das ein Beispiel, was mir da einfällt, ist Gustavo heißt das, glaube ich, diese Pizzamarke, die hat ja am Anfang quasi nur über ihre Packung im Handel geworben und dort also die Packung als Werbefläche benutzt und dort gerade bei den jungen Zielgruppen sehr starke Resonanz erzielt gehabt am Anfang. Ist das so ein Beispiel?
Das wäre so ein Beispiel und natürlich gibt es auch gerade im Pizzabereich ja, den einen oder anderen Rapper oder so, der da auch mit Erfolg unterwegs ist, aber der nutzt dann natürlich die klassischen normalen medialen Umfelder wie früher. Aber das ist schon richtig. Also wir haben auch dann verstärkt natürlich auch Handelsmarken, die inzwischen ja mit einem guten, sagen wir mal, markenähnlichen Outfit unterwegs sind, also wie eine klassische Produktmarke, und die sich sehr schön darbieten. Und dann habe ich eben die Wahl. Da kann ich eben aussuchen. Da habe ich nicht mehr diese Programmatik im Hintergrund. Mhm.
Es wird halt für neue Marken total schwierig, oftmals dann noch eine Fläche oder in die Köpfe reinzukommen, wenn du nicht mehr kommunizieren kannst. Also ich glaube, Innovationen werden sicherlich ein großes Problem bekommen.
Ja, wobei ich eben auch denke, also da gibt es ja Anzeichen, dass sich jetzt viele doch der Herausforderung stellen, wenn ich die Statements sehe aus den Verbänden, die sich einerseits sehr wehren, aber gleichzeitig niemand will natürlich sagen, ich bin dafür, die Kinder da zu missbrauchen. Also sagen alle, ja, der Grundgedanke ist gar nicht so schlecht. Und dann wird es aber so sein, dass man sich versucht, schon damit irgendwie so zu arrangieren, dass man weiter werben kann. Mhm. Ich denke schon.
Und vielleicht auch gesamtheitlicher das ganze Thema angeht und nicht nur singulär in einem Bereich arbeitet, ne, wie der Werbung. Also ich glaube, gesellschaftlich ist das schon eine Aufgabe, aber das muss dann auch gesellschaftlich umfassender, ne, angegangen werden.
Ja, nun, da haben wir, Susanne, so aus meiner Sicht zumindest, betreiben wir wie in vielen anderen Punkten eben so ein Schwarze-Peter-Spiel. Mhm. Wir durften vor Jahren mal eine Untersuchung machen für die Plattform Ernährung und Bewegung und haben da herausgearbeitet, dass eben viele der so kritischen Zustände bei Kindern und Jugendlichen unter anderem auch damit zusammenhängen, dass beispielsweise in den Elternhäusern auch schwierige Vorbilder sind, was Ernährung sind. Dass es zudem in den Stadtteilen oft viel zu wenig Angebote für Bewegung gibt oder für Spielplätze und so weiter fehlen. Das ist natürlich viel teurer, ne? Wenn ich da jetzt hingehe und dann muss ich ja investieren, in Infrastruktur investieren, Betreuung, Erziehung investieren, dann ist es einfacher, jemanden zum Sündenbock zu machen und sagen, ja, liegt an der Werbung und jetzt schränken wir das mal ein. Und da muss man sich auch gegen wehren.
Ja. Er ist ja vor allem auch ein billiger Taschenspielertrick. Werbung mag sowieso keiner, damit kann man ja gar nicht verlieren mit so einer Aussage.
Spannend. Also große Themen, die wir jetzt mal so nebenbei immer ansprechen. Ich würde ganz gern nochmal auf die Digitalisierung und auch auf die Thema jetzt KI und so weiter zu sprechen kommen. Das geht ja vom Trend her eher nochmal ein Stück weiter weg von einem tiefen psychologischen Verständnis, eher wieder noch mehr Richtung Algorithmus. Wie siehst du das? Wie betrachtest du die Entwicklung? Ist jetzt eine sehr generelle Frage, ich weiß es ein bisschen. Aber freust du dich darüber oder macht dir das eher Angst?
Es gibt Dinge, die Aspekte, über die ich mich sehr freue, und andere machen mir Angst. Ich bin auch in einem sehr intensiven Austausch und Gespräch immer, weil ich das große Glück habe, dass unser ältester Sohn an der Technischen Universität München Biogenetik und Informatik studiert hat. Und da auch jetzt tatsächlich in der KI-Forschung mit unterwegs ist und sich beispielsweise mit der Entwicklung von Algorithmen beschäftigt, um vorherzusagen, welche Viren eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auf Menschen zu springen, welche weniger. Und sind immer sehr spannende Diskussionen, was der jetzt der KI zutraut und wie ich es als Psychologe sehe, als Tiefenpsychologe. Und es gibt einen Punkt, über den wir uns immer, es gibt zwei Punkte, über die wir uns doch immer streiten dann, obwohl wir dann vielerlei Hinsicht einer Meinung sind. Ein Punkt ist, dass er sehr strikt ist und das verlangt eigentlich die KI, immer zu denken, dass etwas eindeutig definiert werden kann. Also das heißt dann in der Logik auch Tertium non datur, also ein drittes gibt es nicht. Also man muss ganz klar sagen, es ist entweder so oder so. Und in der Tiefenpsychologie ist das Quatsch. In der Tiefenpsychologie kann ein und dasselbe Phänomen, ein Symbol für ganz viele verschiedene Sachen auf einmal stehen. Und der Sigmund Freud hat immer den lateinischen Begriff alter genommen, weil alter im Lateinischen hoch und tief zugleich bedeuten kann. So, wir können im Grunde von daher mit einem Bild eine ganz viele Verbindungen auf einmal ausdrücken. Und von daher würde ich immer sagen, es gibt auch ein tolles Buch dazu von einem Religionsphilosophen, Tertium Datur, das dritte gibt es. So, und daraufhin hat er jetzt auch eine Logik ausgegraben, also mein Sohn, von irgendeinem verrückten australischen Logiker, der tatsächlich sagt, ja, man kann auch eine Logik aufbauen, und das finden wir jetzt beide sehr spannend, die auf Tertium Dator operiert und also nicht eindeutig verlangt. Aber wo, die wird in der KI aber nicht eingesetzt. Das, was die KI aber macht und wie man sie nutzen kann, also auch wir, wenn wir jetzt zum Beispiel Bilder suchen, komponieren, wo sollte es eigentlich hingehen, dann kann man die wunderbar als einen Sparringspartner einsetzen. Und da finde ich es eine unglaubliche Bereicherung. Und auch in dem, wie wir zukünftig vielleicht Sprache und in der ganzen Bildgestaltung unterwegs sind, das ist echt super. Wo ich mir große Sorgen mache, ist, dass ich in dieser auch mein eigener Sohn, dass sich immer weniger Menschen damit auseinandersetzen, wie kommt die KI zu Ergebnissen? Also wie kommen diese Ergebnisse zustande? Und sondern sich wirklich blind darauf vertrauen. Das fängt an bei Dating-Apps, ne, wenn wir hier Leute zu Dating-Apps zu fragen, und dann sagen die, oh, da habe ich aber irgendwie einen süßen Jungen gesehen, aber da war der Match nur 40%. Schade. So, und dann wurde da nicht weitergemacht. Statt zu sagen, ja, wie kommt denn die KI dazu, da nur 40% auszuweisen? Ich fand den doch ganz süß, ich probiere es mal. Und dann ist es eher so, dann wurde tatsächlich ernsthafter dran geglaubt. Und dann geht es weiter, dass wir ein Problem haben damit. Ich gebe mal ein Beispiel. Es wurde mal überprüft. Da hat man gesagt, Pferde genommen, die KI erkennen sollte. Und dann gab es zwei verschiedene Programme und hat man geguckt, ist die Erkennung am Ende erfolgt. Eine KI hat das erkannt, weil die ein Bilderset genommen haben, wo der gleiche Fotograf immer die Pferde fotografiert hat und ganz unten rechts, ganz klitzeklein, war der Name des Fotografen eingeblendet. Also hat die KI überhaupt keine Pferde erkannt, sondern den Namen des Fotografen. Ne? Aber das wurde erst übers Nachprüfen erkannt und niemand geht heute mehr hin so richtig und prüft, wie kommt die KI zu ihren Ergebnissen, aber wir nehmen sie eins zu eins als wahr und dem Menschen überlegen. Und davor habe ich Angst.
Weil was ich habe, und da würde ich dich gerne mal fragen, ist das eine psychologische Frage oder eine philosophische Frage, aber ich glaube, wenn du siehst, mit was für Geschwindigkeit du Bildbearbeitung machen kannst. Wir haben das in letzter Zeit gesehen, der Papst, der ein anderes Outfit hat, Leute, die in der Bar, Politiker, die in der Bar abhängen. Wir laufen ja meiner Meinung nach gefährlich in eine Welt rein, wo du nichts mehr glauben kannst. Also wo du, wo es unheimlich schwierig wird, Vertrauen in etwas zu haben. Wie sieht eine Welt aus, wo Vertrauen verloren gegangen ist. Also wo du nichts mehr glauben kannst. Du kannst kein Markenversprechen glauben, du kannst nicht sehen, was irgendwas da kommt, irgendein Fake News etc. Wie sieht so eine Welt aus? Ich frage mal nicht einen Philosophen, sondern mal einen Psychologen.
Ja. Also ich finde es eine super spannende Frage, weil aus unserer Sicht und unserer Erfahrung findet das tatsächlich auch immer wieder mal statt in bestimmten gesellschaftlichen oder technologischen Umbrüchen. Es gibt der Perleo, das ist ja so ein Historiker, auch mit einem gewissen philosophischen Einschlag auch, der hat mal herausgestellt in einem Kapitel, ich fand das wunderbar, dass die Menschen, als sie von dem eher noch feudalistisch geprägten Land in die Großstädte des industrialisierten Zeitalters kamen, wie nach Berlin, dass die völlig orientierungslos waren und auch in bestimmten Punkten jetzt nicht mehr vertrauen konnten darauf, wen habe ich vor mir? Warum? Weil auf dem Land hat sich eben Bauer wie ein Bauer gekleidet, ein Pfarrer wie ein Pfarrer, ein Lehrer wie ein Lehrer und der Fürst wie ein Fürst. In der Stadt sahen auf einmal alle gleich aus. Und das hat die völlig kirre gemacht. Also etwas, was für uns heute ganz normal ist, hat die Leute sehr verunsichert. Und es gab in dieser Zeit, so in Berlin, so zwischen 1900 und 1920, diverse Literatur, so kleine Heftchen, die konnte man mit in die Straßenbahn nehmen oder den Bus. Und dann kriegte man Hinweise auf, wie man das Gegenüber einschätzen könnte. Alleine um den Leuten Sicherheit zu geben. Also ganz süß eigentlich, was uns heute überhaupt nicht mehr kümmert. Als wir das erste Mal Interviews gemacht haben an der Öffnung der Grenzen zur DDR, da gab es Leute, die haben, da gab es Haufen von Gebrauchtwaren, ich habe das selber gesehen da in Leipzig, haben die dann gebrauchte Kisten verkauft und dann taten es die zum Teil nicht. Das war echt fürchterlich und finsterlich im Grunde, ja. Und dann haben sich die Kunden dann beschwert, weil in der DDR wurde man so nicht übers Ohr gehauen in der Form. Und dann haben sie gesagt, hier, guck mal, das Auto tut's nicht. Und dann haben die gesagt, ja, nehmen wir zurück hier, kriegst du das Auto, musst du aber, weil es ein anderes Auto ist, musst du hier einen neuen Vertrag noch unterschreiben. Dann hatten die auf einmal zwei Autos, weil die den alten nicht annulliert hatten. Ne, und war dann vertraglich dingfest. Also die haben die wirklich finster über den Tisch gezogen, weil diese Maßstäbe des Vertrauens sich da plötzlich, die waren verrutscht. Und ich sehe das, was jetzt passiert mit KI. Also wir haben Bilder oder bestimmte Formen der medialen Veröffentlichung immer als harte Maßstäbe nehmen können. Das verrutscht uns jetzt auch. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir neue Maßstäbe finden werden, die auch in einer solchen Zeit anfangen, uns wieder Sicherheiten zu geben, worauf wir uns verlassen können und was nicht.
Allein deine Antwort hat mir jetzt ein bisschen Sicherheit gegeben, weil das ist echt etwas, wovor ich ja ein schlechtes Gefühl hatte, was die Welt betrifft. Aber ich finde die Beispiele, die du gerade gezeigt hast oder gemacht hast, die finde ich sehr nachvollziehbar, dass sich sowas auch wieder einruckelt. Ja, ich bin ja eher ein Technikoptimist, aber was die KIs betrifft, finde ich, der Umbruch ist so dermaßen groß, was wir auf unsere Gesellschaft zukommen haben werden, dass ich selbst da immer sage, boah, lieber zweimal überlegen und zweimal angucken, ne? Was da auf uns zukommt.
Ja, das ist auch richtig, also denke ich auch. Und jetzt haben es gibt ja auch jetzt große alte Medienphilosophen wie hier den Habermas, dem das auch viel Sorgen macht, weil er aus der Sicht betrachtet sagt, die Massenmedien sind ein zentrales Instrument der Demokratie und die Glaubwürdigkeit und das Austausch in den Massenmedien eben auch. Und wenn wir anfangen, da dran zu sägen und das da die Glaubwürdigkeit verlieren, dann haben wir auch ein Problem in der Demokratie und da spricht sicherlich vieles für.
Es gibt Mut, aber...
Susanne, mach mal ein neues Thema, mach mal was Positives.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Also es gibt aber auch, ich finde, das ist die historische oder die Einordnung, dass wir sowas eigentlich schon ein paar Mal erlebt haben, hilft. Ich glaube, die Dimension, in der man immer lebt, der denkt man immer, die ist wesentlich stärker und war noch nie da. Aber ich glaube auch, und das ist vielleicht auch die Lebenserfahrung, ne, dass wir dort dennoch einen Weg entwickeln werden, weil am Ende des Tages sind wir Menschen, ne, mit Instinkten und mit Vertrauen und mit diesen Bedarfen. Also ich hoffe auch, solange wir Mensch-zu-Mensch-Kontakte haben, und da wird es ja auch ein bisschen weniger, aber solange das irgendwo immer noch das Maß der Dinge ist, werden wir da auch gute Lösungen für finden, weil dieser Instinkt, der war da und wird auch hoffentlich immer da sein. Genau. Ich würde ganz gerne, also als vielleicht nochmal so einmal, weil ich glaube, wir könnten hier einfach stundenlang, wenn nicht tagelang, weiter mit dir sprechen, Jens. Ich glaube, wir müssen so ein kleines bisschen zurückkommen und so auch aufs Ende zugehen. Und so eine Frage, die wir ganz gerne im Podcast stellen, ist, welchen Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich heute geben? Ne? Also wenn du zurückblickst, als du 18 warst und wenn du dich heute so, ne, und ein bisschen reflektierst, hast du da Tipps? Also was würdest du deinem eigenen 18-jährigen Ich gerne mitgeben?
Also ich würde eine Sache, glaube ich, auch wieder so machen und meinem 18-jährigen Ich, wie denke ich, ein Stück weit sind ja meine Söhne genau ungefähr in diesem Alter. Insofern bin ich auch genau in diesen Diskussionen. Also diese, sich darauf zu verlassen, die Dinge zu verfolgen, die einen wirklich interessieren und begeistern und sich davon auch nicht abbringen zu lassen. Als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, sind meine Eltern in Ohnmacht gefallen, weil sie gedacht haben, das ist so ziemlich das abstruseste Fach, was man jetzt eigentlich machen könnte. Und heute ist es natürlich eins, was sehr, sehr viele machen wollen. Ich würde, glaube ich, heute aber selber gar nicht mehr unbedingt zumindest Psychologie alleine machen, sondern ich finde, da hat sich so viel getan. Also KI haben wir eben erwähnt, dass man in so einer Breite eigentlich unterwegs sein kann, eher auch Human Sciences zu denken und eher wieder auch Dinge zusammenzuführen, die früher viel stärker in so einem Fächerkanon unterwegs sind. Und ja, ich finde diese Ausdrucksformen, da habe ich jetzt gestern noch mit einem meiner Söhne drüber gesprochen, das finde ich spannend, wie sich heute die neue junge Generation ausdrücken. Also wir haben das am Beispiel von einem sehr verrückten Influencer, der bei dem OMR-Festival war, Jeremy Fragrance, der eigentlich, wenn man sich das anguckt, mit nichts anderem als irgendwie völlig verrückten Plattitüden da und Ansammlungen auftritt und trotzdem hören mir alle zu. Und das finde ich insofern spannend, solche Phänomene sich anzugucken, was steckt da eigentlich drin und wie wird eigentlich versucht, unter Umständen sich aus dieser permanenten, wir algorithmisieren das alles und wir machen euch Menschen am Ende ja auch ersetzbar, das steht ja auch da drin. Die meisten haben dann immer nur die Fantasie, sie sind diejenigen, die die anderen ersetzen. Aber eigentlich müssen ja irgendwelche dann ersetzt werden. Und wo bleibt der Rest? Was macht der? Das sind so lauter Fragen, auf die vielleicht auch so ein Typ wie Jeremy Fragrance eine Antwort gibt, weil den in Algorithmus zu packen, wird nicht so einfach sein. Mhm. Ja, das geht vielleicht
auf die Rolle auch. Ja. Ich glaube, die Rolle hat er bisher noch nicht bekommen, aber ich finde das sehr spannend, was du sagst. Vor allem, ja, das stimmt, den ersetzt so schnell keiner.
Ja, super.
Ja, also diese Ausdrucksform auf sowas zu kommen, wie werden wir uns in Zukunft gestalten als Menschen? Was wird unsere Funktion sein, wenn das nicht mehr über die Arbeit definiert wird so stark, weil da wird ja viel dann von Maschinen übernommen.
Super spannend. Genau, Norman, ich würde vorschlagen, wollen wir so langsam auf die schnellen Fragen zugehen?
Ich würde sagen, mit der Blick
wir
auf die Uhr. Werden wir leider müssen. Ich weiß nicht, ob du das Format kennst, Jens. Wir nennen zwei Begriffe. Katz oder Hund. Baum oder Blume. Ja, manchmal ein bisschen kniffliger. Und ich bin mir sogar sicher, dass du dieses Format machst. Ganz schnell antworten, weil das ist besonders lustig. Und wo wir dich jetzt mal da haben, warum ist das eigentlich so lustig? Warum sind diese sehr schnellen Antworten meistens besonders interessant? Die Frage muss ich jetzt mal vorne wegstellen, Susanne, wo wir Jens da haben.
Ja, weil es ist eigentlich Bestandteil einer alten, aber ihr wisst das bestimmt, Technologie oder Methodik aus der Tiefenpsychologie, die sich Assoziationen nennt. Und man kriegt im Grunde jetzt zwei Alternativen, muss sich entscheiden. Und weil man gezwungen wird, das sehr schnell zu machen, kommen eben die unbewussten Dinge mit rein. So, und eigentlich ist es für einen Tiefenpsychologen, vielleicht sollte ich das jetzt schon nicht verraten, ist es immer dann spannend, wenn jemand zögert. Weil das ist ein Ausdruck, dass da irgendwie etwas in Widerspruch gerät, was ihn zu schaffen macht. Und solange ich im Grunde immer sagen kann, Hund statt Katze oder so, ist eigentlich fast langweilig. Aber wenn ich anfange, so weiß ich nicht, dann müsst ihr nachfassen.
Ja, super.
Das ist ein guter Tipp, den werden wir beherzigen. Und willst du loslegen, ja, Susanne? Gerne.
Also dann lege ich mal los. Homeoffice oder Office?
Homeoffice.
Profit oder Purpose?
Purpose.
Frühling oder Herbst?
Frühling.
Mensch, ärgere dich nicht oder Monopoly?
Mensch, ärgere dich nicht.
Lesen oder Podcast?
Lesen.
E-Book oder Buch?
Buch.
Süß oder herzhaft?
Süß.
Digitale Veranstaltung oder In-Person-Veranstaltung?
In-Person, oldschool.
Zu kalt oder zu warm?
Zu kalt.
Schreiben oder anrufen?
Anrufen.
Nie wieder am Smartphone oder nie wieder am Computer?
Nie wieder am Computer.
Daten oder Kreativität?
Kreativität.
Ja, super. Ja, vielen Dank. Ich muss jetzt nochmal nachfragen. Nie wieder am Smartphone und nie wieder am Computer. Hast du da bestimmt Smartphone gesagt, weil du wusstest, dann kannst du auch noch arbeiten, ne?
Auf den Computer im Hinterkopf. Kann man
verzichten. Ja, genau. Jens, ganz vielen lieben Dank, es war großartig, hat unheimlich viel Spaß gemacht und hat auch, ich habe unheimlich viel wieder gelernt und das schätze ich so an diesen so gefühlt entspannten Kommunikationen und Gesprächen mit dir. Ich nehme immer unheimlich viel mit, nochmal ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit heute.
Ja, für mich war das heute der Podcast Fragen, die ich schon lange mal fragen wollte. Jemanden, der sich auskennt. Also echt herzlichen Dank, dass du heute zu Gast warst.
Ihr seid sehr, sehr nett zu mir und vielen Dank für dieses so freundliche Feedback. Es hat aber auch wirklich viel Freude gemacht. Ihr wart wirklich super Gastgeber, tolle Fragen. Danke auch für die technische Unterstützung an der Stelle, dass das so gut geklappt hat. Also Alles super.
Vielen Dank.
Dann bis demnächst auf irgendeinem Kongress. Ich bin mir ziemlich sicher und ich freue mich drauf.
Vielleicht beim OWM-Summit, 7. und 8. November. Wir werden sehen.